Herzlich willkommen bei einer besonderen Ausgabe des Retail Talkers und dem Retail News Flash. Heute gibt es mal keine aktuellen News oder ein Interview bei einer innovativen Firma, sondern heute gibt es einen besonderen Jahresrückblick über das Handelsgeschehen in Deutschland, Österreich und anderen Handelsorten in der ganzen Welt. Wir sprechen darüber, wie sich das Kundenverhalten im abgelaufenen Jahr verändert hat und was genau das für die Zukunft des Handels bedeutet. Wir haben umfangreich gesprochen und aufgenommen und deshalb zwei Teile aus unserer Aufnahme gemacht. In dem heutigen Teil geht es ausschließlich darum, dass wir einmal ganz gerne uns persönlich bei euch vorstellen wollen und euch teilhaben lassen, wie wir eigentlich auf die Idee gekommen sind, die Retail News Flash zu machen.
Weil wir da einen tollen Professor hatten in einem Fach, das war Retail, da sind wir dann auch durch Berlin getourt und haben uns am Kudamm auch diverse Stores angeschaut und Starbucks und dadurch erklärt und auch architektonisch erklärt, halt, wie da die Flächen ausgebaut sind. Also das war cool, da hat es dann auch irgendwie schon so angefangen, dass ich da so meine Leidenschaft entdeckt habe, dann auch so Neues zu entdecken und auch ein bisschen so die Flächen und die Marken zu analysieren.
Wenn man diese Passion zum Handel einmal verspürt, da kommt man nicht mehr weg.
Man muss wirklich manchmal auch sagen, so jetzt tue ich was für mich und für meinen Körper und halte mich sozusagen fit, weil man dann auch wieder inspiriert wird in seinem Job.
Und das, da bin ich natürlich mit meinem Team sehr aufgegangen, weil wir natürlich auch meine Lieblingsthemen, also die Sinne, die Haptik ist ja ganz, ganz wichtig im Offline-Bereich für mich immer gewesen. Aber auch die Farben, die Bedeutung, die Psychologie.
Auf geht's. Listen to us. So, aber zunächst mal zu uns dreien wollten wir noch mal ein bisschen uns vorstellen und ich fange mal hier mit Anna an. Anna, wir haben uns kennengelernt bei Clubhouse und da waren wir so am Anfang auf einigen gemeinsamen Veranstaltungen über Stadtentwicklung und Einzelhandel und dann haben wir uns irgendwann mal da zusammengetan und überlegt, Mensch, man könnte ja auch selber so eine Clubhouse-Veranstaltung machen. Und daraus ist ja unser Podcast geworden. Und dann haben wir eben auch überlegt, wie wir Heidi sozusagen noch an Bord holen und uns damit als Team gut ergänzen. Und jetzt habe ich gedacht, das wäre heute eine ganz gute Gelegenheit und wollte ich mal fragen, wer bist du eigentlich und wieso sitzt du jetzt mit uns am Mikrofon?
Ich bin ja Anna aus Wien, beantwortet und du hast es ja schon jetzt angeteasert, wie wir uns kennengelernt haben. Das Lustige ist ja, dass wir Wolfgang uns ja auch noch nie wirklich live gesehen haben. Aber das ist mal so ein Paradebeispiel, dass auch schöne und produktive Dinge aus so einem Lockdown heraus passieren können. Habe heute erst auch wieder einen Podcast gehört über Flops des Jahres oder so. Ich weiß nicht, ich war schon ewig auch nicht mehr auf Clubhouse. Aber tatsächlich haben wir uns da auf Clubhouse rumgetrieben und bin happy, dass wir da jetzt unsere Podcast-Folge gestartet haben. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte nie jetzt irgendwas mit Immobilien oder Retail zu tun in meiner Ausbildung. Ich habe ja in Wien meine Schule und meinen Bachelor auch gemacht, habe da Wirtschaftsrecht studiert. Also ich sage mal so ein Fach, weil ich auch Wirtschaftsrecht, ich habe auf der Wirtschaftsuni Wirtschaftsrecht studiert. Weil ich ehrlich gesagt mit 18 null Plan hatte, was ich jetzt beruflich machen wollte. Also als Kind wollte ich immer Model werden. Ja. Hat sich dann irgendwie schnell rausgestellt, dass ich dem größentechnisch und hüftentechnisch nicht ganz Folge leisten kann. Und war dann ein bisschen planlos und dachte mir, gut, dann studiere ich entweder JUS. Und dann hat meine Mami gesagt, na schau mal, da gibt es jetzt dieses neue Studium auf der WU in Wien, Wirtschaftsrecht. Da hast du eine Kombination zwischen BWL und
Jura?
Ja, dem Jus-Studium, genau.
Was war dein erster Job?
Mein erster Job, ich war dann in Barcelona. Das war auch irgendwie so von der ausländischen Wirtschaftskammer. Konnte ich dann mal ein paar Monate so einen Auslandsjob machen für 3 Monate. Das war dann nämlich ganz praktisch zwischen den Studiengängen vom Bachelor auf Master. Und da bin ich dann in Barcelona da bei der Außenstelle von der Wirtschaftskammer auf der Rezeption gesessen und durfte da mitwirken. Das war natürlich super für mein Spanisch. Mich hat das interessiert, dass ich auch dann im Ausland dann bleibe, weil Barcelona mir einfach Spaß gemacht hat. Und genau, habe dann mal im Facebook ein bisschen herumgesucht und dann wurde mir das als Sponsored Ad empfohlen, die Uni, auf der ich dann war, für den Master. Und so bin ich dann in Paris und Berlin gelandet.
Ach so, dann hast du in Paris auch studiert?
Ja, genau, das war so eine französische Business School, ÖSCP heißt die. Und dann habe ich das erste Semester in Paris gemacht und dann in Berlin, genau, weil das war so Teil des Studiums, dass man dann an den verschiedenen Standorten ist. Und das war auch ehrlich gesagt BWL, also Business Administration, so ein Master of Science in Business einfach. Ne? Aber jetzt auch nicht speziell jetzt auf Retail oder Ähnliches ausgelegt. Wobei wir da einen tollen Professor hatten in einem Fach, das war Retail, da sind wir dann auch durch Berlin getourt. Und haben uns am Kudamm auch diverse Stores angeschaut und Starbucks, und da hat er uns erklärt und auch architektonisch erklärt, Heidi, wie da die Flächen ausgebaut sind. Also das war cool, da hat das dann auch irgendwie schon so angefangen, dass ich da so meine Leidenschaft entdeckt habe, dann auch so Neues zu entdecken und auch ein bisschen so die Flächen und die Marken zu analysieren.
Und seitdem bist du jetzt in Berlin, ne?
Seitdem, genau, da war ich noch dazwischen in Düsseldorf, weil selbst während meines Studiengangs wusste ich noch immer nicht ganz, in welche Richtung das mich verschlägt. Ich hatte noch immer kein konkretes Berufsbild vor Augen, ehrlich gesagt. Das wird natürlich, da wird man dann immer nervöser, je näher es den Ende des Studiums hingeht. Und ich erinnere mich da an eine, das war keine Vorlesung, das war, da haben wir dann immer, haben die uns dann dazu gedrängt, uns Studenten auf solche Veranstaltungen zu gehen, wo auch Unternehmen sich vorstellen, was ja auch Sinn macht, und die uns dann da ihr Unternehmen vorstellen etc. Und da war dann eine Veranstaltung, Uni Bayerodamco Westfield, damals noch Uni Bayerodamco /MFI, und der fragt halt dann so, was möchtest du machen, was möchtest du machen, was möchtest du machen? Und was habe ich geantwortet? Ich habe gesagt, ja, Beraterin. Und da hat er gelacht und hat gesagt, na super, das sagen alle, die nicht wissen, was sie machen wollen.
Ja, das finden
sie
ehrlich.
Und ja, genau. Aber ich sag, sie haben ja nicht Unrecht. Und so hat sich dann meine Karriere im Immobilienbereich von Shopping Destinations angebahnt.
Was waren, kannst du dich noch daran erinnern, was du ganz am Anfang machen musstest?
Ja, definitiv. Also ich bin ich war noch in Berlin, habe dann mein Studium beendet, habe dann mich entschieden, diesen Master of Science zu machen. Und er hat mich aber dann schon zu den ersten Interviews dann eingeladen. Also mein erster Master war dann abgeschlossen und dann konnte man eben noch, wie gesagt, für ein Semester diesen Master of Science dazu machen. Und er hat mich dann zum Interview eingeladen. Wir sind damals noch in Essen gesessen.
Ja.
Und ich fliege da hin, suche da mal die Airports. Natürlich gibt es in Essen da keinen Flughafen. Und dann haben die bei Uni Bayern haben dann so ein Graduate-Programm. European Graduate-Programm hat das geheißen. Da habe ich meine Interviews dann gemacht mit fünf Personen. Und nach den Interviews haben die aber gesagt, Anna, also haben mich dann angerufen, also wir sehen dich jetzt nicht in diesem European Graduate-Programm, wir würden dir gleich gerne eine Position im Leasing anbieten. Ich hätte wieder keine Ahnung, was Leasing ist. Ich soll jetzt Autos verkaufen oder was soll ich da machen? Bis sie mir dann erklärt haben, das ist ja eben eine Vermietung, weil bei den Interviews haben die natürlich dann schon so gefragt, okay, ich hatte damals auch mit dem CEO da ein Interview und der hat mal so Fragen gestellt über diverse Marken. Und ich habe dann halt dann natürlich ein bisschen ausgeholt, so ja, wenn ich bei Primark geht der Kunde, zu Zara geht der, bei den Luxusmarken geht der shoppen, etc. etc. Die haben da schon ein bisschen meine Affinität zum Shoppen erkannt. Und natürlich mit meinem Bachelor of Law Background war dann Leasing eigentlich so eine perfekte Symbiose aus beidem. Und deswegen habe ich dann direkt einen Job angeboten als Leasing-Trainee direkt in der Leasing-Abteilung. Mhm. Und mein erster Job war dann tatsächlich in den Spandau-Arkaden. Damals noch mit meiner sozusagen Mentorin bin ich da dann ins Vermietungsgeschäft dann eingestiegen und habe da als erstes Objekt da die Spandau-Arkaden mit betreut sozusagen.
Und dann hast du die fürchterlichen Mietverträge gemacht, die jetzt alle Einzelhändler an der Backe haben.
Ganz genau. Immer faire Lösungen verhandelt.
Naja, das war nur ein Spaß.
So sieht's aus.
Und gibt es denn in deiner Branche da als Leasing-Manager, gibt es da auch sozusagen Karriereschritte oder fängt man da so als Junior an und wird dann irgendwann Senior oder wie nennt sich das dann oder was ist man dann?
Ja, genau. Also mit, dadurch, dass das neu war, weil eigentlich sind alle in diesem Graduate-Programm angefangen, war ich dann so, es war dann so Leasing-Trainee. Da bin ich aber dann relativ schnell, bin ich dann nach 8 Monaten, war ich dann Leasing-Analyst. Also dass, wenn du einsteigst, bist du dann Analyst. Egal jetzt in welchem Department, wäre es jetzt Operating Analyst oder Asset Management Analyst, war ich dann eben Leasing Analyst sozusagen. Dadurch aber, dass man bei Unibail auch sehr schnell viel Verantwortung bekommen hat, bin ich dann schon auch relativ schnell am Verhandlungstisch dann gesessen und durfte meine ersten eigenen Gespräche dann auch führen. Dann war mir das irgendwann mal zu blöd zu sagen, warum steht da, das heißt Leasing Analyst, ne? Also die haben das dann immer, hinterfragt, was das ist, und bin dann zu meinem damaligen Chef Götz Hassmann gegangen, habe gesagt, Götz, ich hätte gerne eine Visitenkarte, du musst mich jetzt nicht promoten, aber schreib mir da bitte Leasing Manager drauf, weil ich sitze da mit, jetzt nicht böse gemeint, aber 50-jährigen Männern oder Geschäftsführern am Tisch, die nehmen mich vielleicht nicht ernst, obwohl ich da nicht so viel negative Erfahrungen gemacht habe. Ich hätte da gerne einen anderen Titel dann drauf, damit ich meine Gespräche gescheiter führen kann. Hat er dann auch gemacht.
So kann man auch Karriere machen, ne? Bitte gerne eine neue Visitenkarte mit anderem Titel.
Genau. Und naja, weil dann kommst du dann manchmal so Fragen, dass sie alle analysieren, sie sind doch der Analyst, ne? Und auf sowas hätte ich dann keine Lust. Und bin dann aber auch relativ schnell Leasing Manager geworden, und dann gibt's, dann kommt dann noch Senior Leasing Manager, dann gibt's Area Manager, da bist du dann für ein Portfolio dann zuständig und so weiter. Ne? Also da gibt es schon dann auch diverse Karriereschritte.
Und welche Center gehören heute in deinen Bereich?
Jetzt bin ich ja seit 3 Jahren bei MacArthur Glenn, wo ich ja, im deutschen Bereich, angefangen habe. Wir haben natürlich jeder unser eigenen Center, machen aber auch viel Key-Accounts, wo dann jeder seine eigenen Marken hat und seine eigenen Marken dann auch versucht aufzubauen, wenn wir neue akquirieren. Ich wurde eigentlich angestellt, um auch das neue Projekt, was ja auch in der Pipeline bei MacArthur Glenn ist, Remscheid, mit aufzubauen, weil mich einfach neue Objekte und Neubauten am meisten interessieren, als jetzt Asset Management eines bestehenden Objekts. Das heißt, ich hatte dann Ochtrup bekommen zum Anfang, das ist unser kleinstes Center in Deutschland, in der Nähe von Münster, und eben Remscheid, wo wir sehr viel strategisch schon dran geplant hatten oder auch haben und noch weiter tun. Das ist jetzt ein bisschen on hold, weil da ja noch die Gerichtsverfahren laufen.
Ja.
Und das muss dann wieder aufgerollt werden. Und dann habe ich aber, dadurch, dass jetzt ein bisschen on hold ist und man jetzt nicht viel machen oder vermieten kann, wurde mir letztes Jahr im November dann Romont gegeben, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil das unser stärkstes Asset im Portfolio ist, und betreue jetzt Romont als Hauptaugenmerk, was auch schon viel meiner Ressourcen frisst, deswegen kann ich da nicht viel anderes machen. Das sind ja über 200 Stores und dementsprechend über 200 Mietverträge, die man da im Auge behalten muss, und mache aber auch Trupp auch noch mit. Und da haben wir auch dieses Jahr einiges geschafft, aber das geht aktuell noch gemeinsam zu managen.
Gibt es dann einen festen Arbeitsplatz, wo du immer hin musst?
Ich habe einen Homeoffice, also wir können viel aus dem Homeoffice arbeiten, habe aber auch meinen Platz in Berlin. Also wir haben ja auch ein Outlet hier, Designer Outlet Berlin, wo ich auch immer hinfahren kann und auch regelmäßig dann bin, jetzt pre-Covid, sagen wir mal. Und fliege dann natürlich auch zu den Centern. Ne? Also ich schaue dann schon, in normalen Zeiten will ich noch versuchen, mindestens einmal die Woche in den Centern dann auch zu sein.
Im Moment hast du dann auch Zeit, quasi deine Freizeitaktivitäten auch so ein bisschen zu planen, weil du weißt, du bist an den und den Tagen in Berlin und kannst dann vom Homeoffice sozusagen was machen. Du machst ja viel Sport nebenbei, ne?
Ja, wenn es die Freizeit zulässt, definitiv. Jetzt muss man mal ein bisschen lazy. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, Heidi und Wolfgang. Wolfgang ist auch relativ sporty. Du warst jetzt Skifahren, ich war jetzt ein bisschen faul, aber ansonsten gehe ich liebend gern zum Spinning oder sonst andere diverse Bootcamps. Ich liebe das ja mit diesem Urban Sports oder Class Pass, dass man da wirklich so ein breit gefächertes Angebot hat und sich jeden Tag was anderes aussuchen kann. Also das finde ich auch eine der tollsten Innovationen der letzten Jahre, dass die wirklich den Sportmarkt so disrupted haben.
Ja, die Fragen nach wie geht's weiter, die will ich jetzt nicht stellen, weil dein Arbeitgeber hört dann ja zu.
genau. Bei meinem Interview bei MacArthur Glenn bin ich mit meinen zwei damaligen Chefs gesessen und die haben mich gefragt, warum ich eigentlich so ein tolles Unternehmen wie Unibail Rodamco Westfield verlassen will. Ich habe gesagt, ich will mal auch irgendwann eines Tages CEO wo sein. Das heißt, ich muss mir verschiedene Unternehmenskulturen und Prozesse anschauen. Ja. Also, ja, that's the plan. Das ist kein Geheimnis.
Ah ja, super. Ja. Okay, gut. Ja, dann kommen wir, Heidi, vielleicht mal zu dir. Du bist ja sozusagen unsere Expertin für Kunst und Architektur. Und vielleicht willst du ja mal den Hörern sagen, wieso das eigentlich so ist.
Ja, von der Ausbildung her bin ich ja Architektin. Ich habe in Graz an der Technischen Universität studiert und habe damals schon während meines Studiums einen Wettbewerb gewonnen für Lieber Strauß damals für einen neuen Ladenbau, der dann in Österreich zumindest bei sämtlichen Kasten- und Öler-Filialen und auch bei Pick und Kloppenburg als Shop-in-Shop-Verwendung fand.
Oh, das ist
ja
toll.
Das war natürlich, ja, das war super spannend. Also wie gesagt, also ich war doch total fasziniert. Das war so meine, da habe ich quasi mich verliebt in die Welt des Handels, des Retails, des Point of Sale. Ich ging dann so weit, meine Diplomarbeit war dann auch ein System aus einem, also es hat geheißen One for All, und daraus konnte man nicht nur ein Geschäft, sondern auch Messestände konstruieren, und ich war die erste jemals in der Geschichte der Technischen Universität, die Diplomarbeit anhatte, weil meine Großeltern waren Schneider. Ich war immer mit dem Handwerk, ja, das war immer super. Ich war immer mit dem Handwerk verbunden. Deswegen ist ja Tradition und Handwerk für mich so wichtig. Also wir haben das schon ein paar Mal in unseren Folgen bemerkt, also wie ich da brenne für Tradition und Handwerk. Aber ich habe mir dann quasi von meiner Diplomarbeit aus jedem Kapitel auf einem Stoff, also es ist schon lange her, muss man auch bedenken, das raufdrucken lassen und habe mir dann so einen Gehrock geschneidert. Und so ging ich dann zu meiner Diplomarbeit.
Jetzt mal blöde Frage, ein Gehrock hat doch mit Architektur jetzt scheinbar nichts zu tun, ne? Oder?
Nein, Wolfgang, das stimmt schon. Aber der Gehrock, du weißt, das ist ja, also mein Opa war Spezialist für Gehröcke. Der hat für die Adeligen und für Jäger Gehröcke angefertigt. Der hat sich darauf spezialisiert. Ich habe das toll gefunden, weil da hat man natürlich sehr viel Stoff. Ja, und ich brauchte ja für meine aufwendige Diplomarbeit, brauchte ich ja natürlich nicht jetzt ein kleines Sakko, ein kurzes, sondern ich brauchte natürlich auch für die Konstruktion der Schrauben, die ich da erfunden habe und so weiter, brauchte ich ja natürlich auch Platz. Deswegen schien mir der Gehrock besonders toll, überhaupt auch aufgrund meiner Geschichte, aufgrund der Generationenverbundenheit etc. Also das fand ich besonders toll.
Hast du noch Heidi?
Ja, natürlich. Ich habe auch noch die Muster und die Schrauben, die ich damals entworfen habe, die man mit einer Münze, man konnte meine Schrauben mit einer Münze öffnen und schließen, weil in einem Geschäft Münzen, also zum damaligen Zeitpunkt und aktuell auch noch immer vorhanden sind, einen Schraubenzieher verliert man oft oder verlegt man irgendwo. Also wie gesagt, mir war das sehr logisch und klar, dass man da jetzt mit Münzen arbeitet. Ich habe immer gedacht, man muss das einfach machen. Und ich bin immer so ein Fan von einfachen und klaren Formen, die funktionieren und wo nicht für Theater ist, sondern wo jeder sich auskennt, selbsterklärend mehr oder weniger. Und ja, deswegen hat das, glaube ich, dann auch gut gepasst.
Und was hast du dann als erstes gemacht nach dem Studium? Bist du dann zu einer Ladenbaufirma gegangen, weil du auch da den Wettbewerb gewonnen hattest? Oder wie kam das? Oder was hast du dann gemacht?
Wolfgang, ich war natürlich total dem Handel verfallen. Und es kam ein Ruf aus Wien. Nike hat jemanden gesucht für die Stores. Ja? Mhm. Und ich bin dann natürlich nach Wien gegangen, gleich nach meinem Studium. Bin nach Wien gegangen und war dann zuständig für einige europäische Länder, habe dort dann natürlich die Shops geplant, umgebaut. Also ich bin auch damals sehr viel herumgekommen, habe sehr viel Shops gebaut, wurde dann auch gefragt, ob ich das Konzept für die Euro 2008 entwerfen möchte, was ich getan habe. wurde dann auch umgesetzt. Also war dann natürlich für mich auch ganz eine große Freude, dass nicht jetzt was von der Mutter von Holland,
von der europäischen Muttergesellschaft, also, ne? Ja.
Genau, weil oft, ich musste mich natürlich immer abstimmen, nicht, dass da sitzen natürlich die zentralen Leute, die das natürlich auch immer abgeklärt haben. Aber bei mir war das dann so, also die waren so, also anscheinend recht happy mit mir und ich durfte das dann wirklich im Land machen und das hat natürlich mir große Freude gemacht. Und da war ich auch mehrere Jahre und habe sehr viele Umsetzungen gemacht. Und das hat dann, hat dann Spaß gemacht. Hab dann aber auch, muss ich sagen, mir gedacht, so wie Anna, ich muss noch andere Dinge sehen, weil mir hat Nike natürlich total gefallen, nicht? Weil jetzt rein von der Dynamik und überhaupt, also die Brand hat so viel Power und wir hatten so viel Spaß. Also meine Kolleginnen, die da mit mir bis 3, 4 in der Früh Merchandising gemacht haben und mit lauter Musik und dann haben wir ein Gläschen Wein dazwischen getrunken und dann gesungen und so haben wir dann die Eröffnungen dann präpariert. Also das war, also wir alle, glaube ich, aus dieser Zeit werden das nicht vergessen und das war wirklich eine tolle Zeit, aber man muss halt auch weiterschauen und weitergehen und nicht stehen bleiben. Wenn man diese Passion zum Handel einmal verspürt, da kommt man nicht mehr weg. Ja. Also und ich bin dann wieder zurück und war dann einige Jahre Head of Construction, Real Estate, Maintenance und Visual Merchandising bei einer großen österreichischen oder internationalen Unterwäschefirma bei Palmas und war dann da für all diese Shops zuständig und natürlich mit einem großen Team und konnten da natürlich auch dementsprechend umsetzen.
Aber heute bist du ja nicht mehr bei Palmas, du bist ja selbstständig, ne? Du wolltest nicht CEO einer großen Firma werden, so wie Anna.
Naja, ich war inzwischen dann auch noch in Düsseldorf einige Zeit und da war ja dann auch mitunter zuständig für Apple Stores, in Berlin unter anderem und auch in Frankreich 2. Ich war dann einige Jahre in Venedig und habe dann dort gelebt und habe mich dort mit der Kunst, natürlich auch mit der Tradition und dem Handwerk, aber auch mit Immobilien beschäftigt und habe dann auch Ausstellungen kuratiert, unter anderem eben für Sotheby's im Zuge der Biennale oder der Biennalen, weil es war einmal für die Kunst und einmal für die Architekturbiennale. Und schwupp ist dann so aus dem heiteren Himmel ist am Computer eine Immobilie, so ein Büro aufgepoppt, da im ersten Bezirk. Und das war sehr charmant, das hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich es mir angeschaut und dann bin ich aber noch 3 Wochen auf Retail-Tour nach New York geflogen und war aber dann natürlich schon völlig fasziniert und habe dann beschlossen, ich mache jetzt in Wien doch ein Büro auf und starte jetzt meinen weiteren Weg von Wien aus als guter zentraler Ankerpunkt. Und wir haben dann hier im Büro für große Firmen wie Humanic und so weiter Konzepte erstellt, die das Luxuskonzept, das wir in Linz haben, oder aber auch das für die Shopping Malls, das Konzept. Und das da bin ich natürlich mit meinem Team sehr aufgegangen, weil wir natürlich auch meine Lieblingsthemen, also die Sinne, die Haptik ist ja ganz, ganz wichtig im Offline-Bereich für mich immer gewesen. Aber auch die Farben, die Bedeutung, die Psychologie, das alles einfließen konnte und natürlich auch alles entworfen habe und dann den Spaß hatte, hier von Wien aus dann diese Umsetzungen quasi betreuen zu dürfen. Mhm. Seit einigen Monaten habe ich auch meine eigene Retail-Kolumne im Cross-Magazin, dem internationalen unabhängigen Fachmedium für Placemaking in Europa. Gibt es on- und offline, also im Print und online. Und ich schreibe halt regelmäßig über besondere Shop-Konzepte, besondere Ideen, wir waren schon auf Reisen in Berlin, in New York, in Wien und bin schon neugierig, wohin mich die nächste Reise mit dieser Kolumne führen wird.
Und sag mal, blöde Frage vielleicht, aber wenn sich sozusagen die Geschäftsführer einer Firma zusammensetzen, wenn es um ein neues Einzelhandelsimmobilienprojekt geht, dann gibt es die Finanzfachleute, die sagen, das muss möglichst wenig kosten. Die Händler, die Retail-Seite sagt so, das muss verkaufen und alles andere ist uns egal, Schnickschnack brauchen wir nicht und da muss möglichst viel Ware rein. Und die Ladenbauabteilung, die Kreativen, die sagen dann, nee, das muss alles sehr schön gestaltet sein, weil sonst ist es nicht spannend genug. Ne? Was sagst du denen dann? Wie ist denn deine Haltung so und die verschiedenen Positionen untereinander zu bekommen?
Naja, zum Glück hat sich das ein bisschen schon gelockert, weil ich kann mich gut erinnern in meiner Zeit, unter anderem ja gestartet bei Nike, wo die Flächen, wo ich mit den Betreibern dann unzählige Diskussionen führen musste, weil die wollten noch einen Ständer, also man konnte gar nicht mehr durch und dann... Und ich habe immer natürlich das Ganze gelockert und natürlich entwirrt, weil wenn ich mir einen Sweater kaufe um 70, 80 oder mehr Euro, dann brauche ich auch den Platz und dann will ich nicht das gleiche Ambiente haben wie bei einem Discounter. Ja? Und auch da merkt man ja, das ist ja viel Psychologie, je heller der Laden und je mehr Ware auf der Fläche, desto billiger. Mhm. Und da konnte man dann schon ganz gut argumentieren. Also in Schönheit sterben natürlich bringt jetzt auch nichts. Also man muss natürlich einen guten Mittelweg finden. Das Wichtigste aber tendenziell ist, und das ändert sich gar nicht, sondern im Gegenteil, das wird immer wesentlicher, dass man weiß, wer ist der Kunde, also die Zielgruppe definiert hat, und dass man weiß, wie man ansprechen will und dass man auch wirklich aufpasst. Farben haben alle eine Bedeutung und was man damit Aussagen macht, also für Aussagen macht. Es sollte authentisch sein. Jede Brand sollte authentisch rüberkommen und deswegen muss man sich da schon ein bisschen, das ist nicht nur einen schönen Shop machen oder einen gut voll gefüllten Shop machen, das ist jetzt rein von der Planung und vom Entwurf viel zu wenig. Er muss funktionieren, ja, aber es bedarf einiger Punkte, die eben zu berücksichtigen sind, damit das auch funktioniert. Weil ich sehe immer wieder zum Beispiel, und ich werde auch oft gerufen, ich habe jetzt ja diesen Point-of-Sale-Doktor, dieses Online-Portal ja auch im Lockdown gegründet, wo ich natürlich auch online sowie offline Beratungen mache. Und ich komme dann oft zu wahnsinnig schönen, architektonisch traumhaften Geschäften, aber die funktionieren halt nicht, weil man halt diese Codes und dieses Hintergrundwissen nicht hat. Ja? Also weil die Architekten für mein Empfinden, also sind Architekten wie Ärzte und wenn man Halsweh hat, geht man nicht zum Orthopäden und das ist halt jetzt auch bei den Planungen so. Also ich baue keine Einfamilienhäuser. Ja? Also man muss da schon schauen, dass man sich auf das konzentriert, wo man quasi sich auskennt und was funktioniert letztendlich.
Ja, das heißt, du bist dann auch kein Freund davon, wenn jetzt ein großer Einzelhändler sagt, so, wir wollen 100 neue Läden machen, dass die 100 Läden alle einer wie der andere aussehen, weil das am einfachsten zu produzieren ist, sondern du würdest dir wünschen, dass da auch so ein bisschen lokaler Spirit vielleicht reinkommt oder auch eine Anpassung an die Umgebung, in der man sich verkaufen und darstellen möchte? Oder wie ist das?
Ja, grundsätzlich, Wolfgang, grundsätzlich ist das ja das, was man ja eh schon, also das war als Beispiel wiederum Nike, weil da wir am meisten Stores gemacht. Slowenien hat anders funktioniert, Kroatien hat anders funktioniert als Österreich und die Schweiz. Ja? Mhm. Und der Kunde ist anders, der war schon damals anders, den musstest du anders ansprechen. Und natürlich, man kann mit den Möbeln, man kann mit gewissen, wie man da hineinkommt etc. und mit gewissen Präsentationsmöglichkeiten, man kann es natürlich über 100 Shops drüber lassen jetzt letztendlich. Aber ein bisschen, und das ist etwas, was ich gesehen habe, was zukünftig wesentliche Rolle spielen wird, dass man von dem, wo man ist, einfließen lässt. Weil wir kennen das alle, wir waren in Paris, New York, dort da und jede Einkaufsstraße schaut gleich aus. Ja, man weiß gar nicht mehr, wo man ist. Man sollte wieder mehr Lokalität, mehr von der Stadt, wo man ist, mehr einfließen lassen, damit man dahin wieder, also man macht die Geschäfte nicht nur mehr für die Touristen, sondern man muss jetzt, man hat jetzt gemerkt in der Pandemie, dass man auch für die Menschen, die da leben, was machen muss. Ja? Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte letztendlich.
Ja, wir kommen ja später noch zu den Erfolgstreibern, aber im Grunde genommen kann man das vorwegnehmen zu sagen, dass die Geschäfte, denen es gelungen ist, genau diesen lokalen Spirit aufzunehmen, aber auch nicht so eintönig zu wirken, sondern die dem Kunden etwas vermitteln, was doch letztendlich schön ist und sich gut anfühlt, doch erfolgreicher sind als die, die einfach sozusagen 0815 runtergewirtschaftet haben, ne?
Genau. Und das fängt bei den Auslagen an, weil die Auslage ist das Schaufenster oder das, wie bei Instagram, da machen wir auch immer schöne Bilder, die Auslagen zum Beispiel, an die denkt keiner. Und das sind halt so Punkte, wo man wirklich, wirklich noch schauen muss und die man wirklich noch mit einbeziehen muss. Es gibt ja natürlich einige Brands, die denken schon so. Ich glaube, Louis Vuitton fängt jetzt an, in jeder Stadt da irgendwie jetzt was Lokales einzubauen. Hermes ist ja auch nicht viel anders. Also es gibt schon die Tendenzen, die in die Richtung gehen, aber da ist noch viel Luft nach oben.
Okay. Und wenn ich mal fragen darf, in deiner Freizeit, also das haben wir schon so mitbekommen, beschäftigst du dich ja immer noch sehr viel mit Kunst, ne? Gibt es auch noch andere Aktivitäten, die du machst?
Ja, also zum einen, ja, vor der Pandemie bin ich natürlich sehr, sehr, sehr gerne gereist und habe mir da andere Städte angeschaut und bin dort herumgelaufen und habe Fotos gemacht und habe mich dann wieder inspirieren lassen. Bikram-Yoga liebe ich auch. Also das war jetzt natürlich im Lockdown auch nicht oder in der Pandemiezeit sehr schwer zu machen, weil dieses Hot-Yoga, das durfte man ja auch nicht machen. Und jetzt habe ich beschlossen, weil ich habe ja früher Kickboxen, Boxen, Hapkido und Fechten gemacht. Und jetzt werde ich mir anschauen, was in meiner Umgebung da am besten für mich zu erreichen ist, damit ich auch regelmäßig wieder da weitermache, wo ich damals einmal begonnen habe. Und aus diesem Kleeblatt der Tätigkeiten werde ich mir zumindest eins aussuchen und da werde ich dann starten. Das ist also Vorsätze für 2022, nein, aber das ist etwas, auf was ich mich freue, dass ich dann wieder mal mich ausbauen kann und dahingehend was tun kann.
Gut, jetzt haben wir so viel über uns geredet, Wolfgang, und wer wir sind, jetzt wollen wir auch mal die Frage stellen, aber mich würde mal interessieren, wer warst du eigentlich, bevor du mit deinem ersten Job angefangen hast, und was war dein erster Job eigentlich und wie bist du da hingekommen? Kannst du uns auch ein bisschen was darüber erzählen?
Also mein erstes Geld zum Arbeiten, das habe ich tatsächlich auch im Handel verdient. Da habe ich nämlich für den örtlichen Bäcker, habe ich Torten in Haushalte mit dem Fahrrad ausgefahren. Das gab natürlich damals nicht viel Geld, aber ich habe ein bisschen Bezahlung bekommen. Ich habe Trinkgeld gekriegt von den Kunden, denen ich das gebracht habe, und ich habe die Reste der Kuchen bekommen, die schiefgelaufen sind. Bitte. Also das hat sich alles ganz gut gelohnt. Und dann habe ich ehrlicherweise auch als 14-, 15-Jähriger habe ich schon im Handel gearbeitet, in einem Supermarkt, weil ich Geld brauchte, um mir sozusagen, ich habe damals Musik gemacht und dann brauchte man ja auch einen Verstärker und eine neue Gitarre und dies und jenes. Naja, und da habe ich dann immer neben der Schule gearbeitet, damit ich mir genau das erlauben konnte und Musik machen konnte. Ne?
Ja, sehr gut.
Ja.
Das heißt, du bist, das wusste ich ja auch nicht, das heißt, du bist ein kölscher Jung sozusagen. Sagt man das so?
Nee, ich bin in Hamburg geboren und im zarten Alter von 3 habe ich nicht die Entscheidung getroffen, sondern mein Vater ist versetzt worden und dann haben wir die nächsten 15, 16 Jahre habe ich dann in Köln gewohnt, da bin ich ja auch groß geworden. Und ja, mein Abitur da gemacht. Ja, und da ist auch damals sozusagen so eine Entscheidung getroffen worden. Nach dem Abitur wollte ich eigentlich studieren und dann, dann kam irgendwie so eine Idee, Mensch, man könnte ja eigentlich auch noch eine Berufsausbildung dazwischen machen, um sozusagen auch beim Studium ein bisschen Praxisnähe zu haben. Und das habe ich gemacht. Der Kaufhof hatte damals für Abiturienten so ein Ausbildungsprogramm, da hat man seine Nachwuchskräfte rekrutiert und in 2,5 Jahren sozusagen fit gemacht für eine Managementaufgabe. Ja, und ich habe das immer immer gemacht mit dem Hintergedanken, naja gut, wenn die Zeit um ist, dann fängst du an zu studieren, aber ich bin da, muss ich sagen, relativ schnell sozusagen angezogen worden von dieser Laufbahn und schwuppdiwupp, mir nichts, dir nichts, fand ich mich dann wieder als Abteilungsleiter einer Damen-Oberbekleidungsabteilung und da habe ich erstmal gearbeitet und den Handel sozusagen wirklich von der Pike auf gelernt. Und,
das heißt, das war dann in 2 Jahren Ausbildung, Wolfgang, was waren dann so die Aufgabenbereiche? Also war das dann auch tatsächlich dann auf der Fläche? War das auch schon ein bisschen mit Management-Aufgaben dann verbunden?
Ja,
oder was war, wie hat die Ausbildung so
ausgesehen? Das war ehrlicherweise alles. Also es war, natürlich musste man verkaufen. Und zwar wirklich damals ja noch sozusagen im persönlichen Verkaufsgespräch. Aber es waren eben auch Managementaufgaben, weil man dann innerhalb der Ausbildung schon sozusagen ein bisschen Training bekommen hatte, wie man führt. Und dann hat man sozusagen quasi im Range eines sogenannten Erstverkäufers hat man dann quasi so ein Miniteam schon angefangen einzuteilen und mit denen zu arbeiten. Und hat dann aber auch betriebswirtschaftliche Auswertungen gemacht und sowas. Ja, also man ist wirklich vorbereitet worden, damit man innerhalb eines Kaufhauskonzerns entweder im Verkauf oder im Einkauf später Karriere machen kann. Ne? Mhm. Und ich bin im Verkauf, habe ich da meine Heimat gesehen, so hat sich das da auch entwickelt und ja, so über verschiedene Stationen bin ich erst im Kauf gewesen und dann bin ich später zu Aldi gewechselt. Da war ich Bezirksleiter von mehreren Filialen in Südwestdeutschland. Mhm. Und dann habe ich irgendwann bei H&M angefangen. Das war, als H&M gerade mal 2 Läden in Deutschland hatte. Mein damaliger Chef und Geschäftsführer von H&M Deutschland, der hat mich wirklich da sozusagen überzeugt und überredet, das zu machen. Zum Schrecken meines Vaters habe ich das auch gemacht.
Wieso? Ich kann mir das so vorstellen, weil du warst ja bei Aldi, sag ich mal, im Food-Bereich.
Ja.
Wie hat sich das denn ergeben? Ich meine, jetzt wird man über LinkedIn gehadhuntet.
Ich bin in der Tat von einem Headhunter angesprochen worden und der nur mal by the way mich später auch noch 2 weitere Male vermittelt hat. Insofern, das war nicht über LinkedIn, gab es ja damals noch nicht, sondern da hat man irgendwie anders recherchiert. Ja, und es war eigentlich, sag mal, auf dem Papier war Aldi die ganz klar bessere Alternative, weil die haben viel Geld bezahlt, man sollte ein Auto haben, die Karriere war klar, deutsches Unternehmen, erprobtes Geschäftsmodell und also da gab es eigentlich auf dem Papier eigentlich keinen Grund wegzugehen, außer vielleicht, dass man sozusagen so ein bisschen sich aufgefordert fühlte, wollen Sie nicht jetzt mal heiraten und hier ein Haus bauen und Wurzeln hier schlagen und das wollte ich nicht. Und H&M
auch schon der gesellschaftliche Druck gab es auch schon damals sozusagen,
genau,
auch bei Männern.
Und H&M war eine verrückte Nummer, ja, als ich da angefangen habe, dass neues Unternehmen, noch nicht erfolgreich, kannte keinen Mensch. Und wie gesagt, mein Vater, der hat die Hände über den Kopf geschlagen. Wie kannst du sozusagen so eine Chance wie Aldi gehen lassen und bei H&M anfangen? Ne?
Aber ja, irgendwie stimmt, jetzt wo du sagst, vorher habe ich mich kurz gewundert, dass du gesagt hast, dein Vater hat sich erschreckt, habe ich jetzt gerade zuerst mal nicht verstanden. Aber na klar, war ja damals, wenn es nur zwei Filialen gab, wie du sagst, hätte ja auch in die Hose gehen können. Dann wusste ja niemand, dass das so riesig wird.
Ja,
war ja noch ein Start-up in Deutschland.
Ja, das war so.
Unvorstellbar.
Ja. Aber irgendwie, ich hatte da so ein Bauchgefühl und das ist auch sozusagen das ist auch sozusagen immer meine Message an andere, ne, dass man sein Bauchgefühl trotz, also man so muss seinen Verstand ja sowieso immer eingeschaltet haben, das ist schon klar, aber ab und zu ist es auch wichtig, sich auf sich selber zurückzubesinnen und sagen, so, was sagt mir mein inneres Gefühl, und dazu zu hören und manchmal sind das vielleicht sozusagen, muss man mal von der Autobahn runter auf eine andere Abfahrt, kann auch mal schief gehen, aber ja, und das machen, was einem sozusagen die innere Stimme vielleicht auch nicht sagt, aber die einen einfach klar macht, Mensch, da gibt es noch irgendwas anderes, was vielleicht noch spannender sein könnte. Und ich hab keine Vorstellung davon gehabt, dass ich, wenn ich dahin gehe, in ein paar Jahren später Geschäftsführer werden würde. Das war für
mich. Als was hast du da angefangen, Wolfgang? Was war denn die Position denn?
Ja, ich nannte mich Verkaufsleiter. Als ich dann letztendlich angefangen habe, da waren fünf, glaube ich, fünf H&M-Stores waren geöffnet. Und und dann ist nach 2 Jahren, glaube ich, war das, ist der Geschäftsführer, der das damals aufgebaut hatte, hat das Unternehmen verlassen und ist zur Esprit gegangen. Ja, und H&M hat dann mir die Nachfolge angeboten und da war ich dann mit 30 war ich Geschäftsführer von H&M in Deutschland, ne? Also noch ziemlich, ziemlich jung und unerfahren vor allen Dingen. Aber ich hatte ein tolles Team. Wir haben eine super Stimmung damals gehabt und haben den Laden so mit 10 Führungskräften, muss man wirklich sagen, gerockt. Also das war wirklich, das hat wirklich Spaß gemacht und das zeigt eben auch, also alleine kannst du die Dinge sowieso nicht machen. Du brauchst immer gute Leute um dich und die guten Leute musst du dir holen. Und mit denen musst du gut zusammenarbeiten und dann gemeinsam kann man einfach viel mehr erreichen, als jetzt sozusagen alles alleine zu machen.
Bei wie vielen Stores bist du dann ausgestiegen? Bei 5 hast du angefangen oder bei 2 sozusagen?
Ja, bei 76 habe ich aufgehört.
Wahnsinn.
Ja, und dann.
Da warst du ja auch lang.
Ja, ich war 10 Jahre da. Ich bin sozusagen seitdem dem Handel immer treu geblieben. Auf der einen Seite als Geschäftsführer von Jean Pascal, Ulla Popkin, Adler und später dann die letzten Jahre als Primark. Und zwischendurch habe ich als Berater gearbeitet, hatte ein eigenes Geschäft mit 2 Partnern zusammen, hatten wir eine kleine Kette mit hochwertiger Damenoberbekleidung. Ich bin vom Herzen her, das kann ich sagen, ganz klar ein Einzelhändler. Das hat mir immer Spaß gemacht, möglichst nah bei den Kunden zu sein, bei der Ware zu sein und darüber und auch über die Menschen den Zugang dazu zu bekommen, dass man versteht, warum wollen Kunden dies oder jenes machen oder haben oder nicht haben. Mhm. Das hat mir eigentlich immer besonderen Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich. Aber wie war das dann, wenn du sagst, du wolltest dann immer auch so nah dann am Kunden sein? Wie war das dann als, sag ich mal, Geschäftsführer von Primark, bei so einem riesen Unternehmen auch, ne, von außen jetzt betrachtet? Ja. Ist man da wirklich dann noch so nah am Kunden oder geht da die Proximität dann irgendwie verloren? Oder wie kann man da sich noch dann diese Nähe dann aufbauen?
Ja, also da kann ich mal sagen, also Aldi, H&M und Primark, ja. Was sie gemeinsam haben, ist, dass sowohl die Gründer als auch das nachfolgende Management immer sehr viel Zeit damit verbracht haben, auf der Fläche zu sein, mit Mitarbeitern zu sprechen, bei den Kunden zu sein, in den Läden zu sein Und man lacht manchmal, wenn man hört, dass sich das Primark Management und der Vorstand sozusagen mit den Bestsellern der letzten Woche beschäftigt. Aber da kann man davon ausgehen, die sind denen bekannt und die sorgen dafür, dass die Bestseller auch erhalten, also dass sie da sind und dass alle sozusagen die gut aufbauen, damit sie schnell Umsatz machen. Ja, das ist bei allen drei Unternehmen das Gleiche gewesen. Und das halte ich auch für einen wesentlichen Erfolgsfaktor, weil ich habe es auch zwischendurch erlebt, dass Manager nicht mehr auf der Fläche waren, nur noch sich mit Verwaltungstätigkeiten und mit ihren eigenen Abläufen beschäftigt haben. Und wenn man sozusagen den Zugang zum Kunden verliert, dann kriegt man auch nicht mehr mit, ob alles das, was man entschieden hat am Schreibtisch, richtig oder verkehrt ist. Ja, also und ich will nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich immer richtige Entscheidungen getroffen habe, um Gottes Willen, aber zumindest habe ich mich bemüht, sozusagen da die Nähe zu behalten. Ich war als Geschäftsführer, also mindestens 50% meiner Zeit habe ich auf der Fläche verbracht. Ja. Da darf man auch keine, das weiß ich ja, manche haben da Standesdünkel und denken, Mensch, was soll ich denn da, aber nee, da muss man dabei sein und da kriegt man wirklich, da kriegt man alles mit, was im Unternehmen passiert.
Genau. Und wie hast du denn, sag ich mal, das waren ja sicher auch lange Arbeitstage da in deinen Positionen, wie konntest du dich denn da ausgleichen? Gab es da dann überhaupt Freizeit? Womit hast du dann deine Balance gefunden nach so einem langen Arbeitstag oder davor? Manche schaffen sie dann auch noch um 5 oder um 6 in der Früh laufen zu gehen oder weiß ich nicht was, bevor sie dann ins Büro gehen.
Also das, ehrlicherweise, das war immer sehr unterschiedlich. Das war sicherlich bei Primark am schwersten, weil sag mal, seine Sportbekleidung jetzt mit auf eine wöchentliche Reise zu nehmen, das war schon eine Herausforderung, aber ich hatte in Essen in meinem Büro, hatte ich immer sozusagen eine Sporttasche und wenn ich dort im Hotel war, 1 oder 2 Tage, dann habe ich auch Sport gemacht, also Laufen, ne, im Wesentlichen und sonst habe ich das am Wochenende, schwimme ich ja immer und laufe und jetzt auch wieder Hockey spielen. Also das sozusagen Landhockey einzubauen ist nicht ganz einfach. Es ist aber umgekehrt fatalerweise so, wenn du nichts machst, wird das irgendwann dein Nachteil, ja, weil du dann nicht mehr, also geistige Fitness braucht auch eine gewisse körperliche Fitness, ne? Ne? Ja. Gesunder Geist, einen gesunden Körper heißt das ja, ne? Mens sana in sane corpore. Und insofern, man muss wirklich manchmal auch sagen, so jetzt tue ich was für mich und für meinen Körper und halte mich sozusagen fit, weil man dann auch wieder inspiriert wird, in seinem Job ein bisschen frischer an die Dinge ranzugehen.
Man kriegt dann einen ganz anderen quasi Eindruck möglicherweise.
Ja. Zugang, ja. Mhm,
gut für Entscheidungen.
Ja, ganz genau. Es ist sicherlich auch hilfreich, finde ich, wenn man ein Unternehmen führt, was stationären Handel hat, also verschiedene Stores hat, ja, dann bleibt ja nichts anderes übrig, als Verantwortung abzugeben, weil du kannst nicht mal eben von Wien nach Graz fahren und einen Laden auf und zusperren. Ne? Also das muss jemand da vor Ort machen. Das hört sich banal an, aber beim ersten Mal denkst du, Mensch, habe ich da die richtige Person? Wird die pünktlich morgens aufmachen? Wird die richtig abschließen, den Tresor zu machen und das und jenes machen? Ja. Aber mit der Zeit, wenn du das immer machst, dann weißt du halt, wie die Mechanismen sind und was man machen muss, damit die Menschen, denen man die Verantwortung übertragen hat, auch sozusagen dem gerecht werden. Ne? Und die meisten Menschen freuen sich ja darüber, wenn sie Verantwortung übernehmen können. Die ärgern sich eher darüber, wenn man ihnen sozusagen nichts zutraut und sie nicht befähigt, mehr Dinge zu machen.
Ja, oder sie micromanaged.
Also es gibt einige Menschen auf der Welt, die sind froh, wenn man denen genau sagt, so jetzt musst du einatmen und jetzt wieder ausatmen. Aber da gibt es nur wenige Positionen, wo die genau passen. Naja, gut. Ja, das war der erste Teil. Der zweite Teil kommt nächste Woche zur gewohnten Zeit. Wir drei glauben an den Handel. Wir denken, er wird weder überflüssig noch erst recht nicht verschwinden. aber er ist in einem unaufhaltsamen Veränderungsprozess. Und wer in Zukunft dabei bleiben möchte, muss sich verändern und anpassen.